Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In Venedig ist wieder Biennale, die Kunstbiennale. Ab Samstag können Sie an einem der schönsten Kunstorte der Welt flanieren gehen, durch die Giardini della Biennale. Das ist ein Park, in dem 28 Länder Kunst zeigen in ihren nationalen Pavillons. Morgen bereits ist Voreröffnung des deutschen Pavillons in Venedig. Den gestaltet dieses Jahr eine israelische Künstlerin gemeinsam mit dem deutschen Theaterregisseur Ersan Montag aus Berlin-Neukölln. Und den habe ich vor der Sendung bereits gefragt, was der deutsche Ausstellungstitel Threshold zu bedeuten hat, übersetzt also Schwelle.
Also Schwelle ist der Gesamttitel der Gesamtausstellung, auch mit der auf der Insel La Certosa, wo vier weitere KünstlerInnen beteiligt sind. Und die Kuratorin hat sich oder gemeinsam mit uns über die Frage, wenn zwei Punkte sich begegnen und an der Schnittstelle, wie ein dritter Weg entsteht, was eine Schwelle ist und eine Schwelle, die ja eben kein auf Zeit nicht aufhaltbar ist. Man kann die Schwelle nicht fotografieren. Also den Moment, wo eine Vase runterfällt und zersplittert und wann sie noch intakt ist und wann sie schon zerstört ist, diesen Moment untersucht man, wo zwei Punkte aufeinandertreffen genau, und das ist, glaube ich, so der Überbau der gesamten Ausstellung. Meine konkrete Arbeit hat den Titel Monument eines unbekannten Menschen.
Da treffen ja auch gerade zwei sehr interessante Punkte aufeinander in diesem Team. Sie sind als Kind türkischer Gastarbeiter und damit als Moslem auf die Welt gekommen. Ihre Kunstpartnerin Yael Bartana aus Israel ist Jüdin. War das für die Zusammenarbeit ein Problem?
Also warum sollte das ein Problem sein? Ich glaube, weder Yael noch ich definieren uns als Jüdin oder Muslime, sondern als Künstler. Mhm. Nee, Yael ist für mich ein Mensch und natürlich mit einem bestimmten Hintergrund wie ich. Aber unsere Hintergründe sind nicht relevant für unsere Zusammenarbeit.
Mhm. Aber Sie wissen, also natürlich haben Sie auch darüber diskutiert. Vor der Biennale haben ja Tausende den Ausschluss israelischer Künstler gefordert. Darunter erschreckend viele, die selbst als Künstler arbeiten. Haben Sie nie gedacht, es wäre besser gewesen, Sie hätten diesen Pavillon allein gestalten können und den Stress nicht gehabt?
Nein, also ich hatte weder darüber einen Stress, noch möchte ich den Beitrag von Yael vermissen. Die Zusammenarbeit mit Yael ist wunderbar. Also meine Arbeit ist auch aufgrund meiner Auseinandersetzung mit ihrer Kunst entstanden. Sie hat mir da ziemlich viel Wege eröffnet. Ich bin sehr dankbar über diese Begegnung mit dieser wunderbaren Künstlerin. Und darüber hinaus, wenn Menschen aus Israel boykottieren wollen, dann kann ich nur sagen, meine Güte, im Rahmen der Meinungsfreiheit ist selbst das möglich. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Natürlich ist die Gefahr immer groß, dass, wie auch jetzt in diesem Interview, Ihre Kunst ein wenig zurückbleibt hinter diesen Fragen. Und wir wollen das unbedingt vermeiden. Deshalb sollten Sie uns mehr über Ihre Kunst erzählen. Was haben Sie vor im Pavillon?
Genau, also tatsächlich, Yael und ich arbeiten ja schon seit über einem halben Jahr zusammen und wir arbeiten unterschiedlich. Also sie arbeitet an ihrem eigenen Werk und ich an meinem. Und wir teilen uns aber trotzdem den gesamten Pavillon. Und wir haben am Anfang noch sehr konkret überlegt, ob wir sozusagen eine gemeinsame Position machen und haben dann festgestellt, dass unsere Arbeiten noch sehr unterschiedlich sind und dass sie dann eher durch die kuratorische Konzeption zusammengeführt werden sollen. Und Yael hat damals zu mir gesagt, was ist denn dieser Pavillon für dich? Also was kann er denn für dich sein? Und dann bin ich reingegangen und dachte, okay, erstmal ist dieser Pavillon deutsche Geschichte. Also da war der Bayerische und dann der Deutsche durch den Nationalsozialismus, durch Hitler eingeweiht, architektonisch verändert in den faschistischen Bau. Und die Auseinandersetzung der letzten Edition oder überhaupt seit über 80 Jahren hat sich sehr stark fokussiert auf beispielsweise den Nationalsozialismus, diesen Teil der deutschen Geschichte. Mir fiel relativ schnell auf, dass zum Beispiel die Migrationsgeschichte, die Gastarbeit, die Einwanderungsgeschichte der Deutschen Republik und vor allem die Wendezeit und die DDR-Geschichte noch gar nicht so stark beleuchtet wurden. Und das war dann für mich der Einstieg in meine Arbeit. Und ich habe dann überlegt, gut, ich habe eine bestimmte Biografie und ich arbeite eigentlich nicht biografisch in meiner Arbeit. Das mache ich jetzt zum ersten Mal und habe dann meinen Großvater als Grundlage genommen, der 1968 als türkischer Gastarbeiter nach Deutschland kam und hier bei Eternit Asbest verarbeitet hat und vor seinem Rentenalter an Krebs gestorben ist, also an den Folgen dieser Arbeit. Und diese Geschichte habe ich als Grundlage genommen, dieses Monument eines unbekannten Menschen zu bauen, um dort einen thematischen Schwerpunkt zu setzen. Ich habe sozusagen erstmal den gesamten Eingang zugeschüttet vom deutschen Pavillon mit 300 Tonnen Erde, die wir aus Anatolien besorgt haben, aus dem Grundstück meines Großvaters. Das heißt, man kommt gar nicht durch den Haupteingang rein, die Schwelle ist zu. Und man kommt durch den Seiteneingang rein. Und wenn man reinkommt, habe ich im Inneren ein dreistockwerkiges architektonisches Gebäude gebaut, wo im Erdgeschoss eine Werkstatt ist, wo Asbest verarbeitet wird, wo eben Frank Büttner als ostdeutscher Schauspieler dort in der Performance mit beteiligt ist. In der mittleren Etage ist eine Wohnung nachgestellt, die meiner Jugendwohnung ähnelt, aber auch einer Wohnung, die aus der DDR sein könnte. Und im oberen Stockwerk gibt es eine Art Kulturpraxisraum, so eine Art Bühne. Ich habe aus einem ostdeutschen ehemaligen Theater, was seit über 40, 30 Jahren verlassen ist, in Kirchmöser, den Parkettboden rausnehmen lassen, habe den gesamten Boden des deutschen Pavillons damit bedeckt und arbeite sozusagen mit Erde aus Anatolien und einem Holzparkettboden aus der ehemaligen DDR, eines ehemaligen Theaters, und versuche diese zwei Geschichtspunkte, nämlich die Migrationsgeschichte, die Einwanderungsgeschichte, die Gastarbeitergeschichte und die Wendezeit in einen gemeinsamen Lebensraum zu überführen. Und das ist so die Position, an der ich arbeite.
Ich habe gelesen, dass Sie die deutsche Wende für misslungen halten. Was daran genau? Dass ein Sachse heute noch immer anders denkt als ein Schleswig-Holsteiner?
Ja, die Wendezeit, also allein wenn wir uns das statistisch anschauen, also zu DDR-Zeiten lebten noch 16 Millionen Menschen in Ostdeutschland, jetzt sind es knapp unter 11 Millionen. Das heißt, es gab eine große Abwanderung. Mit der Abwanderung ist auch ganz viel Kultur abgewandert, ganz viel Wohlstand abgewandert. Also die Wendezeit ist insofern gescheitert, als dass man die Biografien der Menschen nicht anerkannt hat, dass man die Arbeiterbiografien nicht anerkannt hat. Und jetzt gibt es eine komische, sagen wir mal, Identitätslosigkeit in Ostdeutschland. Die Ähnlichkeiten hat zu der Einwanderungsgeschichte meiner Eltern beispielsweise. Und dass die, sagen wir mal, die Wende gelungen ist, das müssten Sie mir mal erklären, warum wir heute solche Ergebnisse in zum Beispiel Ostdeutschland haben, was die politische Ausrichtung betrifft. Das heißt, da ist ja irgendetwas gescheitert, dass Menschen sich zu, sagen wir mal, einem demokratischen Prinzip eher bekennen als anderswo. Das heißt, es fehlt irgendwas. Und ich bin ja da zumindest skeptisch, dass die Wende gelungen war. Also nicht, dass sie falsch war, sie war richtig, aber das mit den Konsequenzen, mit den Folgen, das zeigt sich symbolisch beispielsweise im Palast der Republik, dass man diesen eingerissen hat und stattdessen wieder den Hohenzollernpalast aufstehen lassen hat. Das ist genau dieses Statement von wegen, wir brauchen euren Teil der Geschichte nicht wirklich, sondern wir wollen uns auf etwas anderes beziehen. Und die Arbeit, die ich mache, soll darauf hinweisen, dass man danach suchen muss und dass man das wiederherstellen muss.
Am Ende muss ich aber doch noch mal fragen, Sie selbst kommen ja aus Berlin-Neukölln, Sie kennen die ganzen Aktionen, die in den letzten Wochen gelaufen sind von pro-palästinensischen Demonstranten, die oft dann auch israelfeindliche Demonstranten sind, Sie kennen die Boykottaufrufe. Bereiten Sie sich in irgendeiner Art und Weise darauf vor, dass so etwas am deutschen Pavillon passieren könnte?
Also solange etwas nicht kriminell ist, müssen wir mit Protesten leben. Es ist Teil unserer Demokratie. Ich finde, die Leute können aus legitimen Gründen, für sich legitimen Gründen, sagen wir, boykottieren den deutschen Pavillon aus dem und dem Grund. Ich finde, das ist innerhalb der Meinungsfreiheit gedeckt. Und wir sind zumindest darauf vorbereitet, dass es für uns keine Risiken gibt, dass die Sicherheit der Personen gesichert ist und dass wir deeskalieren dürfen. Aber Proteste zu verhindern, ist Quatsch. Das ist Teil einer Demokratie und das müssen wir aushalten. Unsere Arbeiten sind stark genug, dass sie auch Proteste aushalten.